Hallelujah. God is good. Amen. So, vor ich meine Predigt will ich mal einen kleinen Bericht geben über meine Sri Lanka-Reise. Einige wisst ihr schon, Mitgliederversammlung habe ich schon ein bisschen Infos gegeben. Jemand in Viersen war, die haben auch diese Infos bekommen. Ich bin lange nicht hier gewesen, deswegen, das hat alles lange gedauert. Diese Reise, also Missionreise, März war das, war ich 2 Wochen unterwegs gewesen mit Bernd Lehmann, der ist aus Hamburg. Der damalige Pastor, jetzt der Rentner, aber trotzdem Mission gelegt in seinem Herzen. Der ist immer mit mir unterwegs, er wird das Zukunft weitermachen. Rechte Seite sieht man, das ist der Pastor Josef Sriedaran, der ist unser Partner da dort in Sri Lanka mit dem Kingdom Vision, welche kleine Bewegung, was wir einige Jahre vorher gestartet haben. Er unterstützt uns sehr stark, dort Gemeinden zu stärken, damit Gemeinden gegründet werden. Das ist unser Ziel. Wir gründen nicht eigene Gemeinde dort, wir unterstützen die Gemeindegründer dort mit Coaching, mit Ermutigung, mit Seminaren, mit allem unterstützen wir damit. Das war das Programm, was ich habe eine Woche gehabt haben. 5 Distrikten, also wir sind morgens im Distrikten gewesen, einen Tag Abend, also abends sind wir da, morgen früh um Thema angefangen. Das Seminar war bis 1.30 Uhr, waren wir immer bis 3 Uhr und dann mussten wir 4 Stunden Fahrt zum nächsten Distrikt, übernachtet und nächsten Morgen fängt dasselbe Programm in einem anderen Ort. So haben wir ganze Woche, Dienstag bis Samstag war das und dann haben wir Sonntag Gottesdienst. Das ist unsere, wo wir gereist haben diesmal in Sri Lanka, ganz unten Süden. Genau, da waren wir unterwegs circa, keine Ahnung, 1700 Kilometer gewesen oder 1400 bis 700 Kilometer. Sri Lanka ist nicht wie in Deutschland, hast du nicht Autobahn drauf und dann Vollgas. Ne? Da gibt es Maximalgeschwindigkeit 70 km/h. Da muss man überlegen, wenn wir 1300, 1400 Kilometer wie wir ein Kind kriegen. Ja? Okay, dann gehen wir nächste Bild. Das ist der Ort, wo wir Kurunagale, das sind alle Pastoren, Gemeindegründer plus Evangelisten haben wir eingeladen. Jedem Bereich, so jedem Ort, circa 100, abwärts 100, also 100, 140 Leute immer zusammengekommen. Das sind von jedem Distrikt. Wir haben in Sri Lanka 25 Distrikten. Jedes Jahr, wenn ich dort bin, dann bedecke ich immer 5 bis 6 Distrikten pro Reise. Das heißt, pro Jahr 5 Distrikten, das ist 4 Jahren. Irgendwann komme ich ganze Distrikten einmal durch. Das schaffe ich nicht. Aber der Freund, der Josef Sriedaran, der ist jedes Jahr 2-mal alle 25 Distrikten unterwegs. Deswegen die Gemeindegründungen läuft da sehr gut. Das ist ein anderer Ort. Norelia heißt es so. Aus Norelia kommt meine Frau. Das ist auf den Bergen, so 1700 Kilometer hoch. Gehen wir weiter. Den 14. Genau. Nächste Bild. Das ist ein anderer Ort. Hambandote. Da sind auch alle Evangelisten, Gemeindegründer, Hauskirchengründer. Das ist das Wichtige. Gemeindegründer bedeutet nicht, wir gründen eine Megachurch dort. Das geht zum meisten um Hauskirchen. In jedem Dorf eine Kirche. Und das ist unser Ziel. In Sri Lanka können wir nicht auf einmal eine Kirche bauen. Ein Gebäude bauen ist momentan nicht. Von Regierung kriegen wir keine Unterstützung. Die geben keine Genehmigung. Deswegen ist das, wir haben dieses Modell vor 4 Jahren geändert. Wir gründen Hauskirchen. Ja, das ist unser Ziel und bis jetzt seit 4-5 Jahren über 250 Hauskirchen gegründet worden von den Leuten dort und circa, also die Bekehrung ist fast 3.000 bis 4.000 Bekehrungen nach, also vor Corona angefangen, 3.000 bis 4.000 Bekehrungen letztes 4-5 Jahren, was wir erlebt haben. Ich persönlich fast 100 Leute getauft in meiner Reise, aber das machen die. Also ich habe gehört, Sri Lanka wird nicht jeder 4 Monate einmal getauft. Manche Gemeinden taufen die jeden Monat 2-mal. Also das ist schon anders als hier, so zu erleben. Deswegen ist das unsere Arbeit, was wir bauen, nicht eigener Reich, wir bauen Reich Gottes. Was wir alles investieren als Gemeinde, auch unser Gebet, nicht nur Finanz, unser Gebet, das wird alles dort investiert. Was die Leute dort, Pastoren, gut finden, die sagen, ey, ihr kommt hier nicht mit euren Schildern und sagt ihr uns, hier ist mein Schild, hängt da irgendwo und wir machen was. Wir nennen gar nichts. Wir sagen einfach, wir haben eine Bewegung, damit denn alle unterstützt wird, Gemeinde gegründet wird. Genau. Der Mitte ist eine Person, heißt Prema Dase. Ich glaube, er war kurz vor 60, hat er eine Gemeinde gegründet. Also jetzt ist er 70 plus und sagt er, vor 10 Jahren habe ich eine Gemeinde gegründet, hier in dem Ort, wo wir waren. Es tolle Zeugnisse. Er war ein buddhistischer Mönch gewesen. Der bekehrt sich und gründet Gemeinden dort. Genau, das ist das letzte Ort, wo wir waren. Das ist eine Woche Programm, gehen wir weiter. Das zweite Woche Programm ist das schon, ja, Wochenende des Gottesdienst. Da habe ich im Gottesdienst gepredigt, Ulf und ich. Und dann kam das Bibelschule-Projekt. Warum? Was machen wir? Also nur Gemeinden zu gründen ist toll, aber die brauchen auch Wissen. Also den Dörfern, einer so fünfte, sechste Klasse war, der hat einfach hingegangen, hat evangelisiert, Jesus ist gut und wunderbar. Die Leute bekehren sich, aber die wissen gar nicht, wie weiterführen. Ja, die haben Challenges, die wissen gar nicht die richtige Erklärung. Manche Gemeindeleiter oder Gemeindegründer haben, die wissen gar nicht, was bedeutet Abendmahl. Also wir müssen ganz anderen Niveau denken. Deswegen mit Pastor Ulf zusammen, wir wollen dort eine Bibelschule gründen. Das ist schon seit 2 Jahren im Programm. Lokale und praktische Theologie. Das heißt, kein akademisches. Die haben große Bibelschulen in Sri Lanka, die haben akademisch unterwegs. Wir haben gesagt, lokal und praktische Theologie. Das bedeutet, was braucht diesem Ort? Deswegen haben wir letztes Jahr haben wir Curriculum zusammengestellt, zu sagen, was braucht Pastoren in den Dörfern? Was braucht Pastoren in Sri Lanka? Wir haben recherchiert mit 140 Leute, zusammengesetzt, ganze Woche, haben wir rausgefiltert, haben wir gesagt, okay, wir brauchen 11 Kurse, also 11 unterschiedliche Kursen, was wir brauchen. Und dann, was wir gemacht haben, mit 20 Pastoren zusammengesetzt, haben wir weitere Schritte gemacht. Das heißt, jedem Kurs haben wir eine Skelett, also eine Zusammenfassung zusammengestellt, zu sagen, das sind Informationen, was in diesem Kurs braucht. Ja, das Thema gibt's Eltern, also Fatherhood, also das ist aber Elternschaft. Das Thema gibt's Evangelisationsmethoden. Das Thema gibt's, wie können wir Hauskirchen multiplizieren? Und das sind die Themen, was wir alles inhaltet haben. Wir haben ganze Woche mit den Pastoren zusammengesetzt. Ihr seht hier auch rechter Bild mit einem Mann mit blauem Hemd, der so sitzt. Er ist eine Gemeindebewegungsleiter. Die haben 323 Gemeinden unter seiner Leitung. Und er war dabei, ganze Tag mit uns. Er sagte, das brauchen wir in Sri Lanka. Das brauchen wir. Und wir haben auch mit der anderen Gemeindebund Kontakt. Das heißt, wir machen nicht alleine alles. Wir haben getroffen den EOG-Chef Kishore Hendy. Der ist der Leiter für 650 Kirchen. Er war dabei. Er hat uns gesagt, macht das. Wir werden so weit unterstützen, wie wir können. Und Gott hat so eine Einheit gegeben. Ich habe letzte Mal auch einen Bericht gegeben. Wir waren dort, alle Gemeindebundleitern zusammen einen Tisch gehabt. Unter denen über 5000 Gemeinden. Da war EOG-Leiter war dabei, Foursquare dabei, da war der Methodist-Bischof war dabei und dann auch anglikanische Bischof war dabei. Wir waren alle zusammen, dann haben wir gesagt, was wir wollen. Und die haben alle einstimmig haben die gesagt, mag das. Manche haben gesagt, wir können nicht involvieren. Manche haben gesagt, wir wollen gerne dabei sein. Also, das ist das, was wir in Sri Lanka machen. Am letzten Tag, wir waren Streetfood. Also mit Pastoren waren wir im Streetfood. Auf die Straße haben wir gesessen, haben wir gegessen. Die haben gefreut. Also, einer sagte ja, ich bin 50 Jahre alt, über 20 Jahre unterwegs als Pastor. So eine Gemeinschaft habe ich nicht erlebt. Und das passiert doch in den Teams was. Also, das ist nicht nur außen, was wir machen. Wir prägen die Leiterschaft. Das ist das, was ich erlebt habe. Das ist immer, ihr kennt ja, Sri Lanka ist ein Land, wo viel mit Hierarchie zu tun hat. Und jetzt kommt das in bruderliche Ebene. Das ist ganz anders. Die Leute genießen das und die sind dankbar. Und ich bin sehr dankbar für euch, eure finanzielle Unterstützung, auch eure Gebete. Betet weiter, auch für Ulf. Also wir müssen weitere Schritte machen. Ulf ist ein genialer Mann. Der hat bis jetzt 12 Bibelschulen gegründet in 12 Ländern. Er ist wieder noch 12 am unterwegs. Also er hat genug zu tun. Genau. Ich denke, das ist genug. Jemand irgendwas, das ist auch eine Taufe, wo ich mitgemacht habe. Da waren 17 Leute, haben sich taufen lassen. Also, das ist von zwei Gemeinden, ja. Das ist, kürzlich haben die gedacht, okay, da ist viele Leute, komm, was lassen wir taufen. So passiert in Sri Lanka. Ich habe auch gesehen, 58 Leute auf einmal getauft ist. Also, da läuft ganz anders und Gott bewegt dieses Land. Hat keine Hoffnung, alles kaputt, finanziell, dieser Land ist bankrott und Gott wirkt in diesem Zeit. Manchmal denkt man, wenn wir viel haben, dann wirkt Gott nein. Wenn gar nicht hat, wenn Probleme hat, dann geht das los. Und das ist auch in Sri Lanka, die Pastoren nutzen das. Eine tolle Zeugnis, was ich erlebt habe, ich habe letztes Jahr einen Pastor gesehen, also wir haben zusammengesetzt und haben geredet, er war 70 plus Und er sagte, wie ihr sagt, ich will eine Kirche gründen. Er war Pastor, er war eine Gemeinde gegründet, große Gemeinde, abgegeben. Jetzt sagt er, ich wollte mein letztes, ich habe gedacht, ich genieße meine Zeit einfach so. Nö, Gemeindegründung ist gut. Was macht er? Letztes Jahr ist er umgezogen zu meiner Stadt, kleines Dorf, von Stadt zum Dorf. Und hat er gesucht, was fehlt in diesem Ort? Junge Leute haben die keine Hoffnung, die waren einfach auf die Straße und da hat er mit den allem geredet. Und dann einige sind ihnen zugehört, haben die mit ihnen zusammengetroffen. Was passiert? Die Eltern kamen zu ihnen und sagen die, hey, du bist doch Pastor, warum gründest du keine Gemeinde hier? Warum baust du nicht eine Kirche, damit unsere Kinder alle da reinkommen kann? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe Material, kann ich kaufen, aber ich bin alt, ich kann das nicht bauen. Was machen die Hindus? Bauen eine kleine Hütte, eine kleine Kirche für den zusammen, damit, dass der eine Kirche haben kann. Jetzt Ostern hat er seine Eröffnung Gottesdienst gefeiert, circa mit Kindern, fast 30 Leute da drin. Er ist der Lobpreisleiter, 70 plus, er ist der Prediger, er ist der Seelsorger, er macht das. Ich ermutige euch, ey, denkt nicht, du bist alt, du bist Rentner. Bei Reich Gottes gibt's keine Rente. Das ist, was ich erlebe. Ich hoffe, werde ich auf diesem Weg unterwegs zu sein. Ja, denkt nicht, alles vorbei ist. Jederzeit. Gott kann uns allen benutzen. Deswegen, das ist Neues. Also der hat Ostern, schickt er mir ganze Videos. Sagt, wie dort? Ich habe Gemeinde gegründet. Guck mal, hier läuft. Und Boden, haben die noch keine Boden. Also da war schon Steine, sieht man schon in diesem Video. Er hat schon in diesem ein Jahr, hat er schon 4, 5 Leute getauft. Also das ist genial. Was ich verstehe, Jesus baut seine Gemeinde, nicht wir. Das hängt nicht ab, was wir alles tun kann. Hier hängt nur ab, sind wir bereit dafür. Amen. Gut, das ist schon eine andere Predigt. Okay, ich danke euch und ich gehe mal zu meinem Predigtext rein. Okay. Amen. Das Geheimnis der Auferstehung. Wir sind dran mit der Auferstehungsreihe, also Predigtreihe. Ich habe heute erwähnt, 1. Korinther Kapitel 15. Jeder dieser Kapitel gelesen haben oder viel beschäftigt haben, wissen wir schon, Paulus versucht, die Gemeinde zu erklären und über die Gemeinde Auferstehung ist da, ist wichtig, ist, ja. Ich lese von 1. Korinther Kapitel 15, Vers 50, 51 und 52 Versen. Eines müsst ihr wissen, Geschwister, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben, dem Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an dem, was Unvergängliches ist. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Und zwar dann, wenn von Himmel her eine Posaune zu hören ist, die das Ende der Zeit angekündigt. Sobald die Posaune erklingt, wird die Toten auferweckt werden und ein unvergängliches Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Amen. Ich bete kurz. Lieber Vater, wir danken dir. Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist jemand hier, und unter uns, in uns wirkt. Wir beten heute durch diesen Texten, diesen Versen, was wir heute hören, dadurch unser Glauben stark wird, unser Glauben ermutigt wird, unsere Hoffnung größer wird, Herr. Dafür bitten wir, dass du uns segnest, in Jesu Namen. Amen. In seinem Brief an die Korinther plädiert Paulus versucht so stark, über die Auferstehung der Toten zu sprechen. 1. Korinther 15, wenn wir diesen Text so verstehen, müssen wir ganze Kapitel mal einfach durchgehen. Aber dass es so viele Texte gibt, ich kann nicht ganze Text einmal lesen. Das ist schon, wenn ich das lese, ist schon 15 Minuten, 20 Minuten vorbei. Deswegen gehe ich mal in wichtige Punkte. Ich will nicht um tiefer gehen. Beinahe Ziel heute, euch zu ermutigen, dran zu bleiben, mit großer Hoffnung zu haben, Jesus bald wiederkommt. Darum geht das hier. Amen. So, Paulus erklärt schon 1. Korinther 15, Vers 12, wenn aber Christus gepredigt wird, dass er von den Toten auferweckt ist. Wie sagen denn einigen unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten? So ist auch Christus nicht auferweckt worden. Paulus versucht hier zu sagen, hey, ihr habt eine Predigt gehört, ihr habt geglaubt, Jesus gekreuzigt worden ist, er tot war und auferweckt worden ist. Wie könnt ihr jetzt auf einmal sagen, da gibt's keine Auferstehung? Paulus versucht auch Leute zu erklären, unter euch, manchen denkt ihr so. Ja, wenn ihr so denkt, dann Jesus ist nicht auferstanden. Warum glaubt ihr solche Dinge? Der Paulus versucht, solche Menschen zu erklären über Auferstehung. Da sagt er, wenn es tatsächlich keine Auferstehung gibt, dann ist auch nicht einmal Christus nicht auferstanden. Ja, ich habe so noch ein Bild mitgebracht. Das ist meine Beobachtung. Also was ich sehe in dieser Welt, das erste Bild ist Weihnachten. Die ganze Welt, meisten Menschen feiern Weihnachten. Die sagen alle, hey, Jesus war schon mal irgendwo ein Mann gewesen, der ist geboren worden vor 2000 Jahren. Ja, Geschichtenerzähler erzählen, die Historiker sagen, ja, ist schon Beweis, gibt's Jesus geboren worden ist. Und heute noch, in ganz Deutschland feiert meine Frau, meine Tochter hat, letzte Woche war die ein bisschen aufgeregt, sagt die verkaufen jetzt schon Weihnachtskarte. Hallo? Ja? Ja, ist so. Ja, die Geschäftsleute versuchen immer wieder Weihnachten groß zu machen, damit gute Geschäft machen kann. Die meisten Menschen wissen oder glauben, ja, gibt's. Jesus ist geboren. Ja. Und da gibt's noch eine Truppe, die sagen einfach, ja, der ist nicht nur geboren, der ist auch gestorben. Kreuz auf Golgatha. Ja. Und das sind die Menschen, die ihre Sünden abgeben können. Die sagen einfach, ey, wir kommen zu dir. Jedes Mal, wir haben Fehler gemacht, Herr, ich komme zu dir. Das ist so richtig. Aber manche Menschen bleiben nur bei Weihnachten. Manche bleiben nur auf der Kreuzigung. Ja, da gibt's Menschen, die sagen, der ist nicht tot gewesen, der ist auferstanden. Halleluja, das ist eine Botschaft. Ja, der ist nicht tot geblieben, der ist auferstanden. Das glauben auch Menschen. Ich denke, diese dritte Kategorie sind die Menschen in Korinth. Die waren nicht ganz gegenüber Auferstehung. Die haben Jesus auferstanden ist. Das haben die geglaubt. Ja, diese Botschaft haben die gehört. Die haben gekreuzigt und auferstanden ist. Das haben die geglaubt. Was die nicht geglaubt haben, der vierte Punkt, die haben gesagt, aber wir werden nicht so. Unsere Auferstehung, das stimmt nicht. Das wird nicht passieren. Ich wollte nicht sagen, meisten Christen, aber gibt's auch wiedergeborene Christen, die damit ein Problem haben. Die denken, ja, wir glauben, Jesus auferstanden ist, aber bei uns sowas, weiß ich gar nicht. Weil das ist altmodisch, das ist nicht für heute nicht relevant. Wie kann das passieren? Ja, wie die Bibel sagt, ja, nur die Leute, die Jesus glauben, einmal auferweckt werden, die werden einmal gehen. Wie? Deswegen Paulus schreibt ein Geheimnis. Paulus enthüllte dann viel auf diese Auferstehung. Auferstehung, Thema war schon mal gegeben worden, aber Paulus, der Geheimnis bedeutet nicht, dass es gar nicht gab es dieses Thema damals, aber Paulus verbreitet, öffnet diesem, wie eine Glasdose, öffnet der Ding, dieser Geruch rauskommen kann. Er sagt, das ist das Auferstehung. Nicht nur Jesus auferstanden, wir werden einen Tag auferstehen. Das ist das Geheimnis. Das hat der Paulus an die Menschen weitergegeben. In Bibel sehen wir, Jesus hat darüber gelehrt. Das war nicht ein neues Thema für Korinther. Dieses Thema gab es schon. Aber die sind nicht bereit, ihre eigene Auferstehung zu glauben. Die haben Jesus auferstanden. Jawohl, aber wir, wissen wir nicht. Jesus lehrt darüber, Johannes Kapitel 6, Vers 13, das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nicht verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich auferwecke am jüngsten Tage, den das ist der Wille meines Vaters, dass wer der Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Halleluja. Jesus hat darüber gesprochen, an den Jüngsten gesagt hat, nicht nur mich sieht, der an mich glaubt, ein Tag wird kommen. Jesus sagt, der jüngste Tag, in anderer Übersetzung, der letzte Tage wird auferweckt. Dieser Tag wird noch kommen. Ja, sowohl Gut und Bösen. Alle wird einen Tag vor Gott stehen. Ja, alle Menschen. Diejenigen, die werden auch auferweckt werden, die glauben, auch nicht, die nicht glauben. Ein Tag wird alle auferweckt. Und das ist nicht nur von Jesus. Die Apostel verkündigen das auch. Petrus und Johannes predigen den Jesus Auferstehung von den Toten. Das haben die gemacht. Apostelgeschichte 4,2 sagt es, dass sie das Volk lehrten und verkündigten in Jesus die Auferstehung von den Toten. Die machen das, stehen und predigen, die sagen, Jesus ist auferstanden und das ist klar, wir werden noch einen Tag auferstehen. Also diejenigen, die noch leben, werden ändern, die werden gestorben sind, die werden noch auferweckt werden. Also diese Lehre war nicht Neues. Das ist gut zum Alten Testament, auch im Neuen Testament. Was machen die Apostel und Jesus und Aposteln? Die verstärken diese Lehre. Die machen das offensichtlich und die Leute nicht nur hören, dass sie erleben kann. Paulus steht ja vor Statthalter Felix und er sagt ja, Apostelgeschichte 24 und 15, ich habe die Hoffnung zu Gott, die auch sie selbst habe. Nämlich, dass es eine Auferstehung der Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Paulus steht der Stadtchef und sagt er, ich habe eine Hoffnung. Und das wird einen Tag passieren. Ja, der sagt er, eine Auferstehung des Gerechten wie der Ungerechten geben wird. Das war für ihn ist schon klar und deutlich. Paulus hat keinen Zweifel gehabt über Auferstehung. Er versteht, er sagt und sagt er auch die Leute, Leute, das wird kommen. Eine Auferstehung gibt's. Und Paulus betont auch, warum das passieren würde in den Apostelgeschichte 1. Korinther 15. Vers 13 sagt er, angenommen, es gibt wirklich keine Todesauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Er sagt, wenn keine Auferstehung gibt, dann Jesus Christus ist nicht auferstanden. Könnt ihr vorstellen, wenn wir nur Jesus seinen Tod glauben, das bringt uns nicht, wenn er nicht auferstanden ist. Unsere Vergebung, Jesus, wir sagen einfach, Gott, vergib unsere Schuld. Ja, das kann nur, Gott kann nur vergeben, wenn Jesus auferstanden ist, nicht nur mit Kreuzigung. Viele Menschen sind gekreuzigt worden damals. Der eine, der auferstanden ist, der Jesus Christus. Der ein einzige, der Grab leer ist, das von Jesus Christus. Und das ist das Wichtige. Er sagt ja, wenn ihr das nicht glaubt, dann gibt's keine Auferstehung, dann ist Jesus nicht auferstanden. Dann sagt er Vers 14, wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden. Er sagt ja, wenn der Jesus nicht auferstanden ist, das hat keine Bedeutung, Evangelium zu predigen. Nächstes Jahr, die Jungs wollen auf die Straße gehen. Die werden über Jesus predigen. Aber nicht nur Kreuzigung. Die müssen komplett Evangelium predigen über die Auferstehung. Wenn er Jesus nicht auferständete, diese ganze Arbeit, ganze Mühe, was die geben, das ist sinnlos, das ist, bringt alles nicht. Auch für mich, wenn ich nur sage, ja, Jesus ist schon geboren, ja, glaube ich, und seine Kreuzigung glaube ich auch, das ist sinnlos, das hilft mir nicht. Wichtig ist, da sagt er auch, dass das Evangelium zu verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Nicht nur kündigen und glauben, auch sinnlos. Ja, viele glauben Jesus sein Tod. Ja, wisst ihr warum? Das tut uns gut. Du kommst du dahin, Herr, du hast meine Sünden getragen, ich bin frei von allem. Ja, das zu tun, es tut uns auch gut, das ist richtig, das ist nicht falsch. Aber wir müssen nicht, wir dürfen nicht nur an den Kreuzigungen stehen bleiben. Wir müssen schauen, der auferstandene Jesus, das ist wichtig. Ohne Auferstehung ist sinnlos, sagt der Paulus hier, auch eure Glaube hat keine Bedeutung. Dann sagt er Vers 15, und nicht nur das, wir stehen dann als falsche Zeuge da. Also, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn er auf die Straße gehen würde, Gott wird deine Sünden vergeben, hey, das ist falsch. Das ist falsch, weil der ist nicht auferstanden. Wir glauben den Auferstehung Jesu nicht. Dann ist alles falsch. Dann sagt er, dass wir sind nur falsche Zeuge da, weil wir predigen über die Auferstehung Jesu Christi. Ja, wenn wir das nicht glauben, dann sind wir eine falsche Zeuge. Das ist das gegen Gott. Das heißt damals unter jüdische Glauben, wenn du falsche Zeuge bist, du bist gegen Gott. Du musst gesteinigt werden. Ja, das ist so. Damals, wenn man jemand Lehre von Judentum, das falsch interpretiert oder falsch erklärt oder falsch lehrt, dann stehst du vor Steinigung. Also, der wird gesteinigt. Und da sagt er, wir sind falsche Zeuge da, weil wir etwas über Gott ausgesät haben, was nicht zutrifft. Ihr Lieben, Gott will, dass wir nicht nur vor dem Kreuz stehen. Gott will, dass wir nicht nur Auferstehung Jesu schauen, wir müssen unsere Auferstehung glauben. Das ist wichtig. Wo hören wir über Auferstehung? Meistens bei Beerdigungen. Ja? Und wie oft denken wir darüber? Ich werde jeden Moment, bam, weggehen würde es. Jede Sekunde kann Jesus jetzt schon kommen. Weiß ich, vielleicht alle weg oder 90% oder 80%, 70%, weiß ich gar nicht. Wie viele Prozent auf einem Baum weggehen würde es. Glauben wir das? Das ist meine Frage jetzt. Hier ist es mein Thema auch. Jesus wird bald kommen. Er wird bald kommen. Und wir müssen nicht am Kreuz stehen. Wir müssen glauben, wenn Jesus jetzt kommen würde, das werde ich mir am Ende kommen, dass wir bei ihm sein. Das passiert auf eine Sekunde. Ja, das zeigt auch die Bibel so. So. Dann sagt er, wir haben bezeugt, dass er Christus auferweckt hat, aber wenn es stimmt, dass die Toten nicht auferweckt werden, hat er das gar nicht getan. Ja, wenn wir sagen, ja, wir bestimmen, wir predigen darüber, wenn es das nicht passiert ist, was passiert dann für uns? Das ist doch alles sinnlos, das ist nicht, wir sind Lügner da, wir sind falsche Zeuge da, das ist alles gar nichts. Dann sagt er 1. Korinther Kapitel 15, Vers 16. Und dann sagt er es nochmal, um es nochmal einmal zu sagen, wenn die Toten nicht auferstanden ist, auch Christus nicht auferstanden. Warum ist das so Schwierigkeiten da unter ist? Die haben immer wieder gedacht, diese ganze Kämpfe, ja, eine sagt da Auferstehung gibt's, die andere sagt keine Auferstehung, ja, und diese Lehre kam auch in die Gemeinde hinein, und dann versucht er auch, sagt er, Jesus Christus auch nicht auferstanden. Und wenn nicht Christus nicht auferstanden ist, eure Glaube ist eine Illusion. Der sagt ja, das ist alles gar nicht. Alles träumt ihr alle. Ihr seid Träumer. Ihr denkt ihr, das alles wird passieren. Ja. Das ist eine Illusion, sagt er. Die Schuld, die Sünde, die ihr durch eure Sünden auf euch geladen habt, liegt dann immer noch auf euch. Hier geht's nicht darum, nur um bei Jesus seine Auferstehung zu glauben. Wenn wir das glauben, glauben wir, dass wir werden auch auferstehen. Einen Tag werden wir da sein. Wenn wir das nicht glauben, dann sind wir immer noch Sünder. Meisten Menschen stehen vor dem Kreuz und sagen, ja, du hast meine Schuld. Aber das gibt's weiter. Deswegen, ich bin ein Typ, so sage ich immer wieder, Abendmahl, Jesus sagt, erinnert euch, was ich euch getan habe. Meisten denken an Kreuzigung, wenige Leute denken an die Auferstehung. Und das ist wichtig, Abendmahl ist eine Feier, Jesus ist nicht tot geblieben, der ist auferstanden. Das müssen wir auch denken, wenn wir Abendmahl feiern. Und darum geht das, wenn wir das nicht tun würden, wird es alles um ja, unsere Sünde bleibt, wir sind Sünder und wir haben keine Lösung dafür. Auch sagt er, die Menschen mit ihrem Glauben, Vers 18 sagt, und auch die, die im Glauben Christus gestorben sind, sind dann verloren. Die Glaube bedeutet damals nicht wie heute. Du kommst zu die Kirche, hörst du das Wort Gottes und dann sagst du Halleluja, lass dich taufen und sitzt im Gottesdienst und dann irgendwann mal stirbst, um bei dem Gott zu sein. Das kostet Leben damalige Zeit. Auch heute noch einige Ländern, wenn du Jesus glaubst, kostet dein Leben manchmal. Ja, das gibt's so viele Ländern, dass du Name Jesus nicht aussprechen darfst. Das gibt's in Ländern, du darfst nicht Evangelium auf die Straße predigen. Sri Lanka, wenn du Evangelium predigst, 6 Monate Strafe, komm zum Gefängnis. Ja. Und denken wir nehmen manchmal Dinge so leicht, also alles einfach. Danke Gott dafür, wir haben keine Verfolgung, wir haben keine Schwierigkeiten, über Jesus zu sprechen. Dafür danken wir Gott. Aber wie lange das weitergeht, weiß man nicht. Kann jederzeit alles ändern. Und die Menschen, die haben ihr Leben geopfert, weil Jesus geglaubt haben. Und dann sagt er hier, das denkt er auch, denke ich mal, Paulus, sind das alle verloren. Die haben ihre Leben da investiert. Manche sind gesteinigt worden, manche sind gekreuzigt worden und alles weg. Paulus schreibt, denkt er vielleicht um Stephanus, der hat sein Leben geopfert hat wegen seiner Glaube. Dieser Glaube, der war, ist alles weg. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, sind wir bedauernwerter als alle anderen Menschen. Da sagt er, wir sind die Armen. Wenn wir nur auf diese Erde denken würden. Aber dieser Glauben, was Jesus gegeben hat, nicht nur die kurze Zeit auf dieser Erde zu leben, der hat ein ewiges Leben versprochen. Dieses ewige Leben passiert durch die Auferstehung. Wenn wir das glauben, ich werde ein Tag, ja, mein Leib, ein neuer Leib bekomme ich und dann werde ich ein Tag bei Ihnen so sein. Wenn wir diesen Glauben haben, das hilft uns. Und es gibt eine Sicherheit. Wenn wir Auferstehung nicht glauben, dann wissen wir nicht, wo wir hingehen. Dann wissen wir nicht, was passiert. Da gibt es Menschen, die leben ist nur auf dieser Erde. Gibt es nicht anders. Da gibt es keinen Gott, da gibt es keine. Wie stehen wir als Christen? Paulus lehrt ja, das tröstet uns. Ja, wenn wir eine liebe Menschen verloren haben in unserer Familie, das tröstet uns. Ein Tag werden wir den Person sehen, wenn die Gläubige sind. Oder? Das gibt uns Trost manchmal. Du verlierst Menschen mit den jungen Altern, die Eltern, die Kinder verloren haben. Die Kinder sind gläubig und ein Tag, das kommt ein Trost, ein Tag werde ich meinen Sohn oder meine Tochter sehen. Ein Tag werde ich meinen Mann sehen. Ich will einen Tag meine Frau dabei im Herrn sehen. Wenn keine Todesauferweckung nicht geben würdest, dieses Trost ist nicht mehr da. Wir haben keinen Trost. Manchmal gibt es Eltern, die haben mehrere verloren haben, aber trotzdem, die sind stark und stabil, weil die sagen immer wieder, ein Tag kommt. Wir werden den Person sehen. Paulus sagt, das gibt es einen Trost. Ja, 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 18. Trostet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Diese Gewissheit ist, wir werden einen Tag bei ihnen sein. Das ist unsere Gewissheit. Ein Tag bei Jesus sein. Das kann heute sein, das kann in 10 Tagen sein, das kann 100 Tage sein. Spielt gar keine Rolle. Diese Erwartung muss man haben und sagen, ich erwarte. Ich erwarte, mein Jesus kommt. Ihr Lieben, Christus sein ist nicht nur Sonntag. Christus sein ist nicht nur einmal Bibel lesen. Christus sein ist diese Gewissheit zu haben, Jesus ist auferstanden, genauso werde ich auch einen Tag auferstehen, passieren in meinem Leben. Das ist mein Glaube, das ist unser Glaube. Und damals gab es unter Sadduzäer und Pharisäer, diese ganzen Sadduzäer sagen, da gibt es keine Auferstehung, diese Pharisäer. Und dann sagen, da gibt es keine Engel, gibt es keinen Geist. Aber Pharisäer glauben alles. Die sagen, doch, da gibt es Auferstehung, da gibt es einen Geist, da gibt es einen Engel. Und die glauben. Und dieser ganze gegenseitige Argument kam in die Gemeinde auch hinein. Dann nehmen wir die halbe Wahrheit, Jesus auferstanden, ist okay, aber normale Menschen gibt es sowas nicht. Wie passiert das? Wie kann ein Mensch so Auferstehung erleben? Jesus, da kamen die Sadduzäer zum Jesus und sagen die, ja, da könntest du vorstellen, 7 Brüdern, da, der erste heiratet und dann hat der erste hat kein Kind und dann darf der zweite Bruder darf sie heiraten und auf einmal, die hat 7 Männer. Und dann sagen die, ja, was passiert denn Auferstehung? Wem gehört sie? Denn Jesus hat gesagt, da gibt's keine Heiraten und nix, gar nichts. Da gibt's sowas nicht. Und dann sagt Jesus am Ende diesem Vers, ihr irrt euch, weil ihr weder der Schrift noch die Kraft Gottes kennt. Hier redet Jesus über Kraft Gottes. Das passiert nicht einfach irgendwie, das passiert durch den Kraft Gottes. Dann andere Seite sagt ja, Jesus sagt auch im Lukas-Evangelium 1,73, denn natürlich wird bei Gott es nicht Unmögliches sein. Gott kann alles. Warum denken wir wie Menschen? Wir denken manchmal, wir müssen, das muss alles so passieren. Wisst ihr was? Manche Dinge lasse ich einfach. Ich denke nicht, weil Gott kann alles. Manchmal denken die, ja, wie passiert denn Heilung, wenn ich bete? Wie passiert denn den Wunder? Wie passiert denn, wenn ich bald werde ich meine Arbeit verlieren? Aber wie passiert denn das? Hey, lass das Gottes Sache sein. Wie das passiert. Meisten wir übernehmen das. Und dann versuchen wir, eine Schublade reinzustecken. Das muss so sein. Das muss so sein. Gemeint, ich habe letzte Woche in Verbeter Missionfest einen jungen Mann getroffen. Er hat versucht, nach den zwei Hauskreisen gestartet. Er wollte Gemeinde starten. Und die haben untereinander gesprochen, ey, wir werden bald Gemeinde starten. Was passiert? Die Attacke ohne Ende. Erstmal einer verliert seine Arbeit. Der andere hat Autoproblem. Eine Ehe ist in Wangen. Die haben gedacht, oh, jetzt kriegen wir die Attacke. Der Teufel versucht uns zu schütteln. Lassen wir jetzt pausieren. Ich habe gesagt, wenn du eine Gemeinde gründen willst, das ist normal. Das werden wir alle dort erleben. Wenn du eine cool sein willst, eine Gemeinde ohne Probleme starten wolltest, dann ist das ist keine Kirche von Jesu Christi. Ja, das ist ein Club, was du startest. Das kannst du vielleicht ohne Probleme, kannst du planen und starten. Aber Reich Gottes ist immer da. Wenn du einen Ort einnimmst, ein Dorf, wo keine Kirche gibt, eine Gemeinde gründen will, da kommt Reich Gottes hinein. Meinst du, der Teufel guckt an, sagt er, mach weiter? Ich habe mit ihm so eine halbe Stunde geredet. Fast am Drehen im Augen sagt er, bitte bete für mich. Und wir haben zusammen gebetet. Ich habe gesagt, weißt du, wir müssen freuen, was wir haben. Damit muss man anfangen. Fangst du nicht irgendwie großartig erstmal an, weil er baut seine Gemeinde. Er wollte von uns nicht erwarten, was wir nicht können. Er gibt, damit können wir was anfangen. Wenn der gar nicht gibt, dann warte. Warum sage ich das? Hier ist es eine Schwierigkeit. Wir manchmal spielen so Gott. Wir denken alles, wie Gott denkt. Ehrlich gesagt, wir können nicht denken, wie Gott denkt. Wir haben von durch Wort Gottes aus, wir haben sehr wenig bekommen. Gott will, dass wir immer glauben, obwohl wir nicht verstehen. Glaube ist nicht, dass du verstehst. Glaube verstehst du nicht. Glaube ist es eine Hoffnung, dass du bekommst, hey, Gott wird das tun, das ist Glaube. Und dann hier sagt er auch, Jesus sagt, hey, ihr wisst ja gar nicht, was in Schrift steht und ihr kennt die Kraft Gottes nicht. Paulus betont auch, 1. Korinther Kapitel 6, Vers 14, und genauso wie Gott den Herrn von den Toten auferweckt hat, wird er durch sein Markt auch uns von den Toten auferwecken. Genau wie Jesus auferweckt worden ist, so wird es bei uns passieren. Dieselbe Kraft, Jesus von den Toten auferweckt ist. Auch uns sicherlich auferwecken. Das ist das, oh, was Paulus versucht zu erklären. Die Frage kam, wie funktioniert das? Wie schaffen das? Lass das Gottes Sache sein. Unsere Sache ist, glauben, was Bibel steht. Bibel steht, ein Tag werden wir bei den Herrn sein, auferweckt werden. Das ist unser Glaube sein. Jesus lehrt darüber, Johannes Kapitel 5, Vers 28. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören. Das ist auch manchmal unmöglich, oder? Wenn wir sagen, unsere Liebsten schon vor 10 Jahren gestorben, vielleicht da ist nichts mehr da. Aber wenn Jesus wiederkommt, die werden die Stimme hören. Was? Können wir mit unserer Kopf das zusammenfassen? Kriegen wir das hin? Nein. Die Menschen, die vor 100 Jahren gestorben sind, die werden die Stimme hören. Die vor 1000 Jahren gestorben sind, die Stimme hören. Der Stephanus, der ständig geworden ist, der wird diese Stimme hören. Wow. Jetzt wissen wir schon. Menschliches Verstand, kriegen wir das nicht hin. So lassen wir den Verstand weg. Glauben wir, was in der Bibel steht. Die Bibel sagt klar und deutlich. Ja, wir müssen unseren Verstand benutzen. Einer hat so gesagt, wir müssen unseren Verstand benutzen, zu sagen, zum Glauben. Wir dürfen nicht unseren Verstand benutzen, zu sagen, warum ich das nicht glaube. Versteht ihr? Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Ich nehme meinen Verstand, näher zu Gott zu kommen. Ich benutze meinen Verstand nicht, damit weggehend von Gott. Hier, Jesus lehrt das, ein Tag die Söhne hören und herauskommen werden. Oh, die werden rauskommen. So imagine, einfach denk einfach, wie das passiert denn. Jeder Gräber wird aufgemacht und bam, kommen die Leute raus. Das haben die Leute auch Lazarus nicht geglaubt. Ja, der stinkt, der ist schon 3 Tage tot, geht nicht dahin. Und Jesus sagt, Lazarus, komm raus. Und er kommt, bam, 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 kam der raus. Das ist möglich. Bei Gott ist alles möglich. Ein Tag, die Gräben werden aufgemacht und da kommen die raus. Dann sagt Jesus, die, die getan haben, was Gutes, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was Böses, werden zu ihrem Verurteilung auferweckt werden. Ja, die beiden sind auferweckt, aber einer wird verurteilt, die andere wird neues Leben haben, also ewige Leben bekommen. Alle, sagt Jesus, nicht nur eine Gruppe, alle wird auferweckt. Eine wird eine Auferstehung des Lebens, die andere sind eine Auferstehung der Verurteilung. Und Paulus lehrt auch in Apostelgeschichte 24, Vers 15, weil ich auf Gott vertraue, habe ich auch die feste Hoffnung, eine Hoffnung, die ich mit einem Ankläger teile, dass alle Menschen von Tod auferstehen werden, sowohl die sich nach Gottes Wille richten, auch die, die sich gegen Gott auflehnen. Paulus sagt auch hier, alle werden auferweckt. Nicht nur eine Gruppe, nicht nur Christen, nicht nur wiedergeborene tolle Christen. Ja, alle werden auferweckt. Er geht zum Korinther weiter. Er sagt ja auch, 1. Korinther 15, Vers 21, der Tod kam durch einen Mensch in die Welt. Entsprechend kommt es doch nun auch durch einen Mensch zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von den Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Hier macht Paulus deutlich, jeder an Christus glaubt, wird ewiges Leben haben. Der sagt ja, wir sind doch, ja, wir waren Sünder, wir kommen von Adam, aber durch Adam kam Sünde auf dieser Welt. So genauso wird auch Auferstehung kommen durch Jesus Christus, weil wir ihn glauben. Und das ist für uns wichtig. Wir Gläubigen, wir glauben nicht nur sein Gebot, wir glauben nicht nur seine Kreuzigung, wir glauben nicht nur seine Auferstehung, wir glauben auch unsere Auferstehung. Wir werden einen Tag auferstehen. Das ist wichtig. Ich weiß, dass es nicht einfach ist für manchen. Manche sagen einfach, ich stehe in der Bibel, ich glaube einfach, fertig. Die manche mehr wissen wollen, die kämpfen damit, wie passiert das? Wie wird das? Und die Zeitpunkt wird gesagt, Jesus sagt auch, des letzten Tagen, Johannes 6, Vers 39, wo wir gelesen haben, der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich voll all denen, die er mich gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag von Tod auferwecke. Dass es ein Tag kommt. Wann ist es der letzte Tag? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Der letzte Tag, wenn Jesus kommt. Das weiß ich. Aber wann das passiert, weiß ich gar nicht. Paulus schreibt darüber, wie das passieren würde. 1. Korinther 15, bleiben wir in diesem Kapitel weiter. Er sagte, aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Der sagt ja, da gibt es eine Ordnung, wie das passieren würde. Zuerst, sagt er, zuerst ist Christus auferstanden. Erstmal Jesus Christus ist auferstanden. Als Nächsten werden, wenn er wiederkommt, die aufstehen, die zu ihm gehören. Dann sagt er, und dann wird Christus die Herrschaft Gott, dem Vater, übergeben. Dann, wenn er alle gottesfeindliches Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter den Füß gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Der macht eine Reihenfolge hier, wie das passieren würde. Meine Zeit ist lange rum, da kann ich nicht tiefer gehen. Ich gehe mal den Auferstehung, wie das sein würde. Da lesen wir 1. Korinther 15, Vers 42. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper ist wie eine Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Es ist ein vergängliches, Aber wenn er dann auferweckt wird, es ist unvergänglich. Dann sagt er Vers 43, es ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit, es ist schwach, dann volle Kraft. Hier, da steht ein Bild, wie Samenkorn auf die Erde fällt und dann auch das einfach blühtet und dann rauskam. Das ist damals, ich habe eine Predigt gehört in einer Beerdigung, das ist wie im Winter, dass alle Bäume trocken sind. Manchmal denkst du, es ist alles kaputt, die sind tot. Auf einmal kommt Sonne, auf einmal kommt Regen und das kommt Frisches, blühtet frisch. Ja, das ist auch, was erleben wir da draußen, wie grün das ist. So wird das doch, die tote Leiche, tote Leib wird auf einen Tag neue bekommen, neue Leib. Der sagt ja, in Vergänglichen gesät, aber in Unvergänglichen auferweckt. Ja, das ist das, was wir sehen. Schwach gesät, die Kraft erhoben. Da bekommen eine neue Kraft, dass die auch Wiederkunft erleben würdest. Paulus schreibt, ich bin ein bisschen schneller. Also, Paulus schreibt auf Vers Kapitel 15, Vers 50, der sagt ja, mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an den Gottesreich teilhaben. Das heißt, dieser Leib wird nicht da sein. Unser Leib, das ist ein kompletter Mensch, wird nicht da sein. Dann Vers 51 sagt er, wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird auch es so eine Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen. Also erstmal sagt er den Menschen, die tot sind, die sind auferweckt werden, und dann sagt er, wir bekommen einen neuen Leib. Aber manche wollen, nee, ich wollte gerne mit diesem Leib da so sein, ja. Ich habe so ein Bild gedacht, was kann das passieren? Also dieser Leib, was wir jetzt haben, wir denken, dass es schön und wunderbar ist. Ja, das ist kann man vergleichen mit einer Raupe und einem Schmetterling. Ja, eine Raupe, wenn der Raupe keine Schmetterling gesehen hat, der denkt einfach, ich bin der Schönste. Ja, ich bin der Feinste. Gott hat schön gemacht. Aber wir kennen, was Raupe ist, was Schmetterlinge ist. Und wenn wir sehen, eine Raupe Schmetterlinge wird, das ist so schön. Ja, so wird er unser Leib sein. Und dieser Leib einmal umgewandelt, einmal gedreht, einfach anders als was wir denken. Und das ist für uns wichtig, dieses Bild zu haben. Wir sind sicher, einen Tag bei ihm zu sein. Wir glauben, wir werden einen Tag bei Jesus sein. Das wird jeder Moment passieren. Dieser Leib, was wir jetzt haben, das ist Fleisch und Blut. Das hat keinen Platz im Himmel. Gott wird ein neues geben. Ich lese von Philipper 3, 21, Vers 21. Es wird unseren unvollkommenen Körper umwandeln und wird ihn seinem eigenen Körper gleich machen. Jetzt kriegen wir einen Leib wie Jesus eine Ebene. Also ähnlicher Leib wie Jesus. Ja? Der Gott Herrlichkeit widerspiegelt. Ich denke mal die Schöpfung. Ja, Adam geschaffen worden ist, der wieder seine Ähnlichkeit, sein Ebenbild geschaffen worden ist. So werden wir ein Leib bekommen. Dass wenn wir jemand, unser Leib sieht, dieser Leib, wenn du siehst, der Widerspiegel der Herrlichkeit Gottes. Wow. Denkt ihr nicht, hier einen Ring gibt's und dann überall sind Lichter? Darüber reden wir nicht. Wir reden darüber, Herrlichkeit widerspiegelt. Er hat die Macht dazu, genauso wie er auch die Macht hat, die ganze Universum seine Herrschaft zu unterstellen. Der ganze Universum unter seinen Macht. So hat er eine Macht über unserem Leben. Er kann ändern. Er kann uns verwandeln. Das ist das Botschaft. Wir werden einen Tag bei ihm sein. Wir müssen das einfach glauben. Ich wollte einfach in den Korintherstelle die letzten Texte lesen, damit abschließen. 1. Korinther 15, Vers 55, Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unser Herr, schenkt er uns den Sieg. Amen. Und dann Vers 58, haltet daher Unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nicht vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzem Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich. Maranatha, Jesus kommt bald wieder. Amen. Ich bitte euch, mal aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir danken für deinen Sohn Jesus Christus. Der ist geboren, gekreuzigt worden, auch in dem Grab. Dritter Tag, er ist auferstanden. Du hast ihn auferweckt durch deine Kraft. Und das glauben wir auch in unserem Leben. Herr, unsere Gestorbenen werden auch einen Tag von den Gräbern rauskommen. Wir glauben daran, einen Tag, wir Lebende, einen Tag umwandeln, Herr, einen Körper bekommen, das deine Herrlichkeit widerspiegelt. Wir danken dafür. Segne uns, gib uns diese Gedanke immer wieder, dass wir daran festzuhalten, einen Tag werden wir bei dir sein. Maranatha, Jesus, komm bald wieder. Amen.